Amen. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Man fühlt sich ja mittlerweile schon eigentlich heimisch hier bei euch. So oft, wie wir da sind, es ist herrlich. Ihr seid wirklich so eine frische, coole Gemeinde, die christlichste überhaupt. Ihr trefft euch schon um 9.30 Uhr. Das ist eine mega christliche Zeit. Da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. Und ich habe sogar gehört, ihr habt darüber abgestimmt und euch selber dafür entschieden. Das spricht für euch. Das spricht für euch. Ach, bevor ich reingehe in das, was ich gerne mit euch teilen will, habe ich mir angewöhnt, jetzt immer vorher ein paar Worte zu sagen. Und zwar darüber, was du eigentlich für Erwartungen hast an diesen Gottesdienst heute. So, ob du gekommen bist und gedacht hast, naja, ich werde mir ein bisschen Musik, eine gute Musik anhören. Und dann kommst du die Botschaft und mal gucken, ob ich was davon mitnehme oder nicht. Je nachdem, ob die Botschaft gut ist oder nicht. Und direkt hier müsste ich sagen, halt, stopp, so ist es nicht, sondern was wir mitnehmen und was in unseren Herzen wirkt und was da tatsächlich als Frucht aufgeht, geht daraus hervor, wie wir uns entscheiden, mit welchen Ohren wir eigentlich in so eine Botschaft hineingehen. Früher habe ich mir so den Druck gemacht, dass es an mir liegt, wie gut ich bin, ob tatsächlich Frucht daraus entsteht. Aber wisst ihr, so gut bin ich bei weitem nicht. Es ist immer der Geist Gottes, der die Herzen anspricht und der die Herzen anrührt. Und es ist so wichtig, dass wir uns vorher schon entscheiden, unsere Herzen aufzumachen, mit unseren geistlichen Ohren zu hören und zu sagen, Gott, was willst du mir heute Morgen sagen, damit du so viel wie möglich mitnimmst von dieser Botschaft, damit es Frucht bringen wird in deinem Leben, dass das nicht 30 Minuten deines Lebens sein werden, die dir sonst niemand wieder zurückgeben kann, weil es verschwendete Zeit ist, sondern ob das wirklich einen Unterschied machen wird, das entscheidest du jetzt gerade in diesem Moment mit den Ohren, mit denen du hören werdest. Und keine Sorge, ich habe mich vorbereitet. Es klingt vielleicht, für eine Entschuldigung, oh, sie hat sich vielleicht nicht gut vorbereitet, deswegen muss sie das vorher sagen. Nein, ich habe mich gut vorbereitet. Es liegt überhaupt nicht daran, sondern einfach, dass ich mir wünsche, dass das Wort so effektiv wie möglich einfach eingesetzt wird. Und deswegen möchte ich einfach kurz beten, bevor ich mit euch reingehe. Gott, deine Liebe und deine Gnade ist jeden Tag neu und reichlich und unermesslich da, dass wir mit beiden Händen rausschöpfen können und nicht sparsam sein müssen damit. Und ich danke dir, dass du für heute Morgen einen Plan hast, wie du zu uns reden willst, wie du durch mich sprechen willst. Und so will ich dich bitten, dass ich nicht den roten Faden verliere. Du kennst den Chaos in meinem Kopf und dass ich da klare Gedanken fassen kann und klare Worte sprechen kann und dass sie mitten in die Herzen hineingehen und dass vor allen Dingen jeder Einzelne genau das hört, was du zu ihm sprechen wirst, dass dein Geist unsere Herzen berühren wird und dass das Wort eine große Frucht bringen wird. In Jesu Namen. Amen. Okay. Ich habe eine richtig alte Jacke ausgegraben. Die hat mein Mann gekauft, damals im Second-Hand-Laden. Und die ist bestimmt schon 20 Jahre alt, als wir sie gekauft haben. Das heißt, die sogar noch länger. Und ich fand die so cool und stylisch, bin aber dann schwanger geworden. Und die hat mir dann lange nicht gepasst. Und ich habe sie meinem Schwager geliehen. Und der hat sie mir dann irgendwann nach 5 Jahren zurückgegeben. Und hat hinten drauf gesprüht mit Farbe, die nicht mehr rauszuwaschen geht. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber die Jacke ist sowas von im Schrank verschwunden und nicht mehr rausgekommen. Und wir hatten dann bei uns in der Gemeinde so eine Predigtreihe darüber, wie wir mutiger sein müssen, unser Licht leuchten zu lassen. Und wisst ihr, ich habe die Jacke wieder rausgeholt. Ich war damit einkaufen, ich habe mich auslachen lassen von meinen Freunden, auch in der Gemeinde. Die sagen, oh Mann, Mia, diese Jacke bist überhaupt nicht du. Ja, ich weiß, warum? Weil ich dazu tendiere, ein bisschen ein Schissi zu sein, wenn es darum geht, so mega offensiv damit umzugehen. Wenn man mich fragt oder wenn es im Natürlichen dazu kommt, werde ich immer davon erzählen, dass ich an Jesus glaube. Aber so dieses an der Kasse jemanden zu überfallen mit meiner Jacke, und das bin nicht so ich. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, woran liegt das, dass ich nicht mutiger sein kann? Und ich habe festgestellt, dass eines der Probleme, die damit reinspielen, ist so ein bisschen das Problem, was werden die anderen Leute über mich denken? Oder habe ich ein bisschen ein Problem mit Anerkennung generell? Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen in dieses Thema hineingedacht und zwei Geschichten rausgesucht in der Bibel, wo es um Anerkennung geht. Das eine ist eine gute Geschichte, das andere ist eine schlechte Geschichte. Deswegen heißt die Predigt gute Seiten, schlechte Seiten. Und immer wenn man fragt, ja, was willst du zuerst hören, die gute oder die schlechte Nachricht, dann sagen eigentlich immer alle Menschen die schlechte, genau. Deswegen fangen wir auch mit der schlechten an. Und zwar steht die schlechte Geschichte erstmal in Markus, nein, ist keine schlechte Geschichte, ist eine mega gute Geschichte, aber es beleuchtet halt den schlechten Aspekt. In Markus 14, Vers 10 bis 11. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Ich habe mich schon oft gefragt, was ist los mit Judas? Er wurde doch vom Heiland höchstpersönlich auserwählt in diesen Kreis der Zwölfen. Er kann doch kein schlechter Mensch gewesen sein. Was ist passiert, dass jemand, der Jesus folgt, so viele Wunder gesehen hat, der mit ihm befreundet war, wo eine Beziehung da gewesen ist, dass er sich auf einmal entscheidet, unseren Jesus zu verraten? Irgendwie habe ich mich immer gewundert, denn ich persönlich bin so jemand, ich würde für meine Freunde fast alles tun. Und so war ich auch schon immer in der Schule. Wenn ich irgendwie gekonnt hätte, hätte ich meine Freunde immer vor Ärger erspart, Ärger auf mich genommen, sie niemals verpetzt und all solche Dinge. Ich habe andere Schwächen. Ich sage das nicht, um mich zu loben. Ich habe in meinem Leben schon viele Schwierigkeiten deswegen gehabt und bin sogar schon in Prügeleien geraten, mit denen ich nichts zu tun hatte, weil ich mich für meine Freunde immer einsetzen würde. Und für mich ist es so weit weg. Wie kann jemand hingehen und Jesus verraten? Und ich wollte das ein bisschen mehr verstehen und es gibt dazu viele, viele theologische Ansichten, aber ich will euch mal mitnehmen in meine, die vielleicht nicht so theologisch ist, wie man denkt, aber es ist auch nicht bewiesen, dass es nicht so gewesen ist. Meine Gemeinde, die kennt das schon ein bisschen von mir. Manchmal passiert bei mir so ein Kopfkino. Und was ich glaube, was passiert sein könnte, und dann sage ich auch immer, Vorsicht, das steht so nicht in der Bibel, ja, das sind Mias Gedanken, also keine Sorge, ich habe in keinem Fall die Intention, Gottes Wort zu verfälschen, aber es steht auch nicht drin, dass es nicht so gewesen ist. Nachher mal im Himmel werden wir es alle erfahren, wie es tatsächlich gewesen ist. So, und zwar, was passiert genau vor dieser Bibelstelle, genau davor, wo geschrieben steht, dass Judas hingeht, um Jesus zu verraten? Wir waren eingestiegen in Vers 10 und jetzt gehen wir mal in Vers 3 bis 9. Es ist also unmittelbar genau davor passiert, bevor Judas loszieht, um Jesus zu verraten. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich Heuschnupfen habe. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sorry, ich muss auch viel durch die Nase atmen. Kommt damit klar. Okay. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl. Echter, kostbarer Nadel. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Hier steht in Markus, und etliche wurden unwillig bei sich. Johannes nimmt es ein bisschen genauer, die olle Petze, und sagt, es war Judas, der das gesagt hat. Und man weiß auch über Judas, dass er derjenige war, der den Geldbeutel hatte. Er war also für das Geld zuständig. Was ich mir also so vorstelle, was in Judas irgendwie los gewesen sein könnte, warum er so unwillig ist und loszieht, um Jesus zu verraten, ist, sie haben die ganze Zeit von Jesus gelehrt bekommen, materielle Dinge sind nicht wichtig. Wir brauchen keine Reichtümer und wir wollen lieber das Geld, was wir haben, den Armen geben. Das ist ja, was er hier sagt, das ist, was er von Jesus gelernt hat. In meinem Kopf, ich betone in meinem Kopf, gehen sie so durch die Fußgängerzone, alle 12 und Jesus. Und Judas sieht so diese teure Handcreme im Schaufenster und sagt, oh Jesus, was denkst du, können wir uns nicht diese schöne Handcreme kaufen? Und Jesus sagt, Judas, wir brauchen diese Handcreme nicht. Der Heiland hat dich mit schönen, sanften Händen gesegnet. lass uns doch lieber das Geld nehmen und den Armen geben. Und Judas sagt, ja, du hast so recht. Gut, dass du mir das gesagt hast. Und jetzt kommt so dieser Moment, wo Judas vielleicht sagt oder sich denkt, wenn ich jetzt das einbringen könnte, vielleicht kommt Jesus und klopft mir dann auf die Schulter und sagt, Judas, das hast du so gut gemacht. Du hast gut gelernt, so weise von dir. In dem Moment kommt ja die Frau rein und sie gießt das Öl aus und er ist so, Moment mal, das ganze Geld, das könnten wir doch den Armen geben. Und vielleicht hat er sich gedacht, dass Jesus dann sagt, oh, zum Glück hat sie erst einen Fuß eingecremt. Nehmen wir doch wenigstens die andere Hälfte, die übrig geblieben ist, und geben das Geld den Armen. Danke, Judas, lasst uns alle mal für Judas klatschen. Und überall, wo dieses Evangelium erzählt wird, werden wir zu seinem Gedenken davon erzählen, wie Judas das Geld gerettet hat für die Armen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sein Beweggrund war, in dem Moment auch so zu sprechen. Und was passiert? Bekommt er den Schulterklopfer? Gut gemacht, Judas, sondern nein. Jesus sagt, sag mal, was ist denn los? Lass doch bitte mal diese arme Frau in Ruhe. Sie tut gerade ein gutes Werk an mir. Und dann setzt er sogar noch einen drauf. Das, wonach sich Judas ja eigentlich sehnt, die Anerkennung, die spricht er in dem Moment der Frau zu. Überall, wo man von dem Evangelium berichtet, wird man auch von ihr berichten, was sie getan hat zu ihrem Gedenken. Und ich glaube, das ist Judas in dem Moment einfach schwer gefallen. Ich glaube, er hat es nicht verstanden, was eigentlich das große Bild war. Er sieht vielleicht die ganzen Gelegenheiten, wo er zurückgesteckt hat. Und jetzt kommt es zu dieser Situation und schon wieder gibt es für ihn Ärger. Für wieder hat er es nicht richtig gemacht und er geht hin, genau unmittelbar danach. Und er verrät Jesus. Und wie gesagt, es gibt viele theologische Ansätze, aber ich glaube, es könnte auch sein, dass er einfach nicht die Anerkennung bekommen hat, nach der er gesucht hat. Seine Suche nach Lob und Anerkennung, sein Ansehen vor vielleicht auch den anderen Elfen war in diesem Moment größer als die Liebe zu Jesus, sodass er losgezogen ist, um ihn zu verraten. Ein trauriges, trauriges Ereignis darüber, was das mit uns machen kann, wenn unsere Suche nach dem Ansehen bei den Leuten größer ist als unsere Liebe zu Jesus. Die gute Geschichte, die ich euch erzählen will, die passiert eigentlich so ziemlich bald danach und steht auch im direkten Zusammenhang miteinander. Das liebe ich so an dieser Geschichte. Und zwar passiert Folgendes. Jesus wird verraten. Sie kommen und sie nageln ihn ans Kreuz. Er steht wieder auf. Halleluja, er ist wahrhaftig auferstanden. Haben wir vor kurzem gefeiert. Und fährt dann in den Himmel hoch. Judas, er kann mit dieser Schande nicht leben, was er getan hat, und er nimmt sich das Leben. Und hier steigen wir eigentlich wieder ein in den Text in Apostelgeschichte 1, ab 15. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher den, die Jesus gefangen nahm, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, also von dem Geld, was er bekommen hat, um Jesus zu verraten. Und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Also Petrus mag es sehr detailreich. Man hätte auch einfach sagen können, er ist gestorben. Okay. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in eigener Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, der er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge der Auferstehung sein. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus. Hatte der nicht drei? Ja doch, genau. Josef, Barsabbas, Justus war sein Name. Und Matthias. Und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welcher von diesen beiden du erwählt hast. Und der Herr wollte nicht immer drei Namen sagen und deswegen fiel das Los auf Matthias. So. Und er wurde zu den Aposteln hinzugezählt. Was ist also hier passiert? Sie treffen sich, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Sie sind nur noch 11, sie sind keine 12 mehr, aber das Wort hat gesagt, sein Amt muss ein anderer empfangen. Das heißt, sie müssen den Posten von Judas neu besetzen. Und das kann nicht einfach der nette Günther von nebenan machen, weil der immer ein gutes, kaltes Bier im Kühlschrank hat und immer so nett nickt zu allem, was man zu sagen hat. Auch niemand, den sie sonst so einfach auf dem Herzen gehabt hätten. Das Kriterium dessen, der dieses Amt neu besetzen muss, muss jemand sein, der vom Anfang der Taufe Jesu bis hin, dass er in den Himmel aufgefahren ist, die ganze Zeit dabei war, um das zu bezeugen. Und es finden sich genau zwei Männer. Habt ihr euch mal gefragt, warum es nur zwei Männer waren? Eigentlich doch ein bisschen wenig Auswahl, oder? Und hier ist schon wieder was in meinem Kopf passiert. Jesus hat zuerst eine große Schar Leute um sich gehabt und dann waren es 70 Leute, die ihn umgeben hat. Er ist auf den Berg gegangen, hat stille Zeit gemacht und hat von Gott die Namen empfangen von den 12, die er einsetzen sollte. Und in meinem Kopf kommt er jetzt von diesem Berg runter mit so 12 Rosen. Wer von euch, nein, ich werde das nicht fragen, es wird sich keiner melden. Okay, es gibt eine Sendung im Fernsehen, die sollte man nicht gucken. Die ist verwerflich und schlecht und Zeitverschwendung. Aber das wusste ich nicht immer und deswegen habe ich sie auch schon mal geguckt. Und da ist folgendes Ding, für alle, die dies nicht kennen. Es werden hunderte von Frauen einem Single-Mann, einem sehr hübschen Single-Mann in einer dicken, fetten Villa, die ihm gar nicht gehört, vorgestellt. Und dann fahren sie schon mit den Autos auf diesen Hof und da steht er, da sind 1000 Feuerfackeln überall, alles ist so romantisch und er steht da, ganz solariumsgebräunt. Und die Frauen, die kommen auf den Hof gefahren, die haben noch nie ein Wort mit ihm gewechselt und die sind auf einmal so, oh mein Gott, oh mein Gott, hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, oh, ich will den heiraten, ich weiß das ganz genau, ich will den heiraten. Und dann werden sie ihm vorgestellt und dann dürfen sie einmal Hallo sagen und dann gehen sie da rein in die Villa und er geht mal rum mit seinem Sekt und redet mal kurz mit allen und dann verteilt er Rosen für die, die in die nächste Runde weiterkommen, bis nachher zum Schluss nur noch eine da ist. So, bevor die Rosen verteilt werden, gibt es diese Interviews und alle Frauen sind so begeistert von diesem Mann. Die kennen den gar nicht. Die wissen gar nicht, in was für einem Haus der wirklich wohnt. Die kennen seine Eltern nicht, was auch ein wichtiges Kriterium ist, bevor man jemanden heiratet. Und die wissen gar nichts über ihn. Nicht, was der gelernt hat, nicht, was der für einen Charakter hat. Gar nichts wissen die über den. Und die sind so verliebt und würden alles aufgeben, um dabei zu sein, um eine Runde weiterzukommen. Und so stelle ich mir das auch vor. Jesus kommt runter vom Berg mit den 12 Rosen. Und er stellt sich dann so hin und sagt, Petrus, kommst du mal bitte nach vorne? Möchtest du diese Rose annehmen? Und Petrus sagt, ja, ich möchte dir nachfolgen. Und er nimmt die Rose und er ist in der nächsten Runde. Und so verteilt er die 12 Rosen. Aber von den 70 bleiben ja rein rechnerisch gesehen, wie viele übrig? Blablabla, 58. Was ist mit den anderen 56 passiert, wenn doch nur zwei übrig geblieben sind, auf die das Los hätte fallen können? Und hier kommt das Bachelor-Phänomen. Die Rosen sind verteilt und auf einmal kommen wieder die Interviews mit den Frauen, die keine Rose bekommen haben, die vorher noch alles aufgegeben hätten für ihn, sagen dann, ja, ich fand den sowieso überhaupt nicht gut und ich habe da auch gar keine Zeit für, ich wollte mich gerade selbst verwirklichen und meine neue Handtaschenkollektion starten, deswegen bin ich eigentlich richtig glücklich, dass der mich nicht genommen hat. Ich hätte den eh nicht gewollt. So. Genau die gleichen Frauen, die 10 Minuten noch alles aufgegeben hätten für ihn. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas Ähnliches auch mit diesen 56 passiert ist. Dass da vielleicht manche verletzt waren, dass die nicht diese Anerkennung, diese Ehre bekommen haben, dass sie sich gesagt haben, ja, ach, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, ich wollte meine Familie auch nicht unbedingt verlassen und jetzt ist so diese neue Sache gekommen, wie heißt das, Kartoffeln, ich glaube, dem werde ich mal eine Chance geben und mal meinen Acker pflügen und dann mal gucken, ob das nicht was werden kann. Ich weiß, das ist nicht die richtige Zeit, ich bin in bäuerlichen Gebräuchen nicht so unterwegs, aber das ist nun mal, was in meinem Kopf passiert. Und dann sagen sie, ja, und deswegen passt mir das eigentlich ganz gut, Jesus nicht nachzufolgen. Aber zwei Männer brauchen diese Anerkennung nicht, brauchen diese Ehre nicht, auserwählt worden zu sein. Und sie bleiben trotzdem ab diesem Zeitpunkt bis zum Schluss an Jesus dran. Und was ich so erstaunlich finde, der eine, der überhaupt nicht nach Anerkennung gesucht hat, bekommt den Posten von dem, der ihn verloren hat, weil er nach Anerkennung gesucht hat. Und was Jesus mich mal gefragt hat in diesem Moment, ich habe euch das erzählt, dass ich aus gewissen Gründen mich mit diesem Thema befasst habe, ist: Mia, wie sieht es aus, wenn du manchmal frustriert bist über die fehlende Anerkennung? Manchmal ist das so, im Dienst, auch im geistlichen Dienst, aber auch auf der Arbeit, jeder kennt das wahrscheinlich, dass du wirklich dir den Hintern aufreißt für etwas und niemand sieht das. Und es bekommen andere Leute die Anerkennung dafür, andere Leute werden befördert, andere Leute bekommen den Posten und du bist immer dort und du fühlst dich ungesehen und hast die Rose nicht bekommen. Und was Jesus mich gefragt hat, ist: Mia, in deinem Leben, in all dem, was du so erlebst, würdest du trotzdem an mir dranbleiben, auch ohne den Titel? Und es war mir so peinlich, dass ich gemerkt habe, ich muss daran echt arbeiten. Wo Jesus mich hier hart erwischt, ist es eigentlich in meinem Unterbewusstsein, ich will das eigentlich gar nicht, aber ist dieser ganze Frust manchmal über das Nicht-Gesehen-Werden viel größer als die Liebe für Jesus und an ihm dran zu bleiben. Meine Antwort ist: natürlich will ich an dir dranbleiben. Wenn du mich so direkt fragst, Jesus, ist das überhaupt gar keine Frage für mich, aber ich muss mir das einfach auf den Schirm rufen, was hier passiert. Ich bin hier irgendwie ganz unabsichtlich auf diesen Weg geraten. Ich wollte das nicht, aber ich will um jeden Preis an dir dranbleiben. Ich will auch so ein Matthias sein, der die Rose nicht braucht, der den Titel nicht gebraucht hat, der in meinem Leben alle Preise und Erfolge und Ziele, die man normalerweise so als Mensch hat, nicht braucht, sondern weil ich Jesus liebe und ihm auch einfach so nachfolgen will und an ihm dranbleiben möchte. Und die Frage, zu der es mich führt, ist: Was wird deine Geschichte eigentlich sein? Wird deine Geschichte die schlechte Seite sein, so wie bei Judas, dass du vielleicht deine Berufung verpasst wegen der Anerkennung? Wisst ihr, wem das noch passiert ist? Eine super traurige Geschichte: Saul. Was für ein auserwählter König. Und Gott sagt ihm: hey, du sollst in die Schlacht gehen und Israel wird die Schlacht gewinnen. Und Saul macht das, ist gehorsam, er gewinnt die Schlacht, aber seine Aufgabe ist es, das komplette Volk niederzumetzeln mit allem, was ihm gehört. Aber das Volk Israel möchte das nicht. Die sehen deren ganzen Güter und was für gute Tiere die haben. Und die gehen dann so zu Saul und sagen: Saul, ganz im Ernst, wie dumm wäre das, deren Kühe und Schweine sagen wir mal nicht, Kühe und Ziegen, Schweine durfte man damals noch nicht, aber deren ganzen Kühe und Ziegen zu töten, das sind so gute Tiere, lass uns die doch bitte behalten, das wäre so dumm. Und Saul denkt sich: oh, wie soll ich denn das erklären? Die verstehen das nicht, das ist menschlich gesehen dumm, klar, aber Gott hat es ja nur mal so gesagt und wir müssten da gehorsam sein und er traut sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Das Ansehen der Menschen ist ihm hier wichtiger und er gibt nach und er lässt es zu, dass das Volk sich die Rinder und die Ziegen nimmt. Was ist die Folge davon? Er wird sofort abgesetzt als König. Ihr wisst, es dauert noch ein bisschen, aber Gott hat es in dem Moment entschieden, es wird ein anderer kommen, der dich ersetzen wird. Und ich frage mich, ob wenn ich diesem Thema zu viel Beachtung schenke, dass ich gerne Ansehen der anderen habe, dass sie manchmal nicht immer verstehen, warum ich Dinge so tun, ob es sein könnte, dass ich meiner eigenen Berufung im Wege stehe, mit dem, was Gott für mich geplant hat, mit was er für mich vorgesehen hat, so wie Saul oder auch Judas, dass ich das verliere, weil es mir wichtiger ist, was die Leute von mir denken und wie sie auf mich schauen. Und ich möchte das nicht. Sondern in 1. Thessalonicher 2, Vers 4 bis 6, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ich lese das nochmal vor, weil ich das so stark finde. Sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Lass es nicht zu, dass deine Suche nach Anerkennung, dieser Berufung im Wege steht. Und die haben wir alle, das Evangelium rauszubringen und so zu reden und die Menschen zu überzeugen davon, von dem, woran wir glauben. Es gibt einen Mann, über den kann man denken, was man mag, aber dieses Zitat, das finde ich richtig stark, von Kurt Cobain, da sagt er, I'd rather be hated for who I am than loved for who I am not. Ich werde lieber gehasst für wer ich bin, als geliebt für wer ich nicht bin. Und dieses Zitat, das ist mir wichtig geworden, weil ich der Meinung bin, wenn ich mein Umfeld verändern will und wenn ich mein Umfeld für Jesus gewinnen will, dann kann ich nicht versuchen, allen zu gefallen. Sie werden vieles uncool finden, was ich zu sagen habe. Sie werden meine Jacke uncool finden, wo drauf steht, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Warum? Weil sie nicht bereit sind, ist doch klar. Deswegen stört sie auch, was auf meiner Jacke steht. Ich werde nicht immer hip und cool und angesagt sein können, wenn ich meinen Auftrag wahrnehmen will, Wahrheit zu sprechen und vor allen Dingen vorzuleben. Und dann muss ich hiermit gehen, lieber die zu gewinnen, die mich dann so nehmen, wie ich bin, ja? Lieber gehasst zu werden für die Wahrheit, als geliebt zu werden fürs Verstecken. Und ich glaube, da müssten wir in den ganzen Kirchen in Deutschland eigentlich noch ein bisschen mehr dazu gewinnen. Es gibt so viele Geschichten, die ich immer wieder höre, dass Christen aufeinandertreffen und gar nicht voneinander wussten, dann, dass sie Christen sind. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Es muss, finde ich, so viel Mut da sein für uns, dass jeder Bescheid weiß, wo wir eigentlich stehen. Wie kann das sein? Jemand hat mir letztens erzählt, dass eine halbe Jahr lang, nachdem ich diese Predigt mal bei uns in der Gemeinde gehalten habe, kam eine Frau zu mir, die sagt, sie wohnt seit einem halben Jahr mit einer in der WG, die nicht von ihr weiß, dass sie Christ ist. Und dann habe ich gesagt, was sagst du denn, wenn du sonntags dann immer weggehst? Dann sagt sie, ja, ich schleiche mich dann einfach raus und wird da nicht viel nachgefragt. Ich glaube, dass das ein Ende haben muss. Ich glaube, dass wenn wir wirklich unser Land gewinnen wollen und Veränderung sehen wollen, dann fängt es bei uns an und dass das aufhören muss, dass uns wichtig ist, was die anderen denken und dass es vielleicht uncool sein könnte, wenn rauskommt, dass wir für Jesus leben und ihn lieben mit allem, was wir haben und dass wir unserer Berufung nicht mehr im Weg stehen. Wir gehen jetzt nochmal in einen Song rein, vielleicht mögt ihr mit mir aufstehen, ich möchte noch gern für euch beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du die unerschöpfliche Quelle alles Lebens bist. Und dass alles, was wir brauchen und alles, was wir suchen, das finden wir bei dir. Und Gott, es tut uns leid, dass da, wo wir unabsichtlich auch einfach vom Weg abgekommen sind, dass es uns wichtig ist, was die Menschen über uns denken, dass man angesehen ist, dass uns das dazu manchmal geführt hat, auch einfach uns zu verstecken. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der einfach hier ist heute Morgen, dass du uns mehr Mut gibst und vor allen Dingen mehr Hunger nach dir, dass dir nahe zu sein, dir nachzufolgen für uns immer wichtiger ist als jeder Titel und jede Anerkennung und jede Ehre bei den Menschen, sondern dir nahe zu sein, das soll unser größtes Glück sein und die Quelle für uns, aus der wir jeden Tag leben, ist deine Gegenwart und deine Nähe. Und ich möchte dich einfach bitten, Gott, dass die, die vielleicht auch schon länger nicht mehr nah waren an dieser Quelle, dass du sie rufst heute Morgen zu dir, dass sie wieder trinken können von diesem lebendigen Wasser, dass sie einfach wieder gesättigt werden, dass du ihre Herzen flutest heute Morgen und dass so, wie du uns mit dem Evangelium betraust, so, dass wir auch so sprechen und so leben und dich bezeugen und ein Zeugnis sind für dich. Wir wollen nicht den Menschen gefallen, wir wollen sie gewinnen für dich, aber wir wollen ihnen nicht gefallen und unser Leben danach ausrichten, wie wir anderen Menschen gefallen könnten, sondern unser Leben soll ein Lobpreis für dich sein. Wir wollen dir gefallen und ein Wohlklang sein in deinen Ohren, ein Wohlgeruch für dich. Unser Leben soll dich ehren, jeden Tag, nicht nur sonntags in der Kirche, sondern montags bis Sonntag durch, von morgens bis abends. Wollen wir hungrig sein nach dir nachjagen, dir nachfolgen, und wollen dich lieben mit allem, was wir haben. Und ich danke dir so sehr, dass du uns auch liebst dass du das Beste für uns im Sinn hast und dass ein fantastisches Leben auf jeden wartet und dass wir nicht nach Anerkennung suchen müssen, sondern du hast einen guten Plan für uns und du willst Zufriedenheit für uns und Freude. Du bist ein so guter Vater und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.